nochmal zum Gottesdienst hier in der Christusgemeinde Rennfeldstraße 19. Ich freue mich, dass wir mitten in den Sommerferien Gott feiern können als Gemeinde und das auch zu Hause. Für all die, die jetzt ihr Endgerät dazuschalten, herzlich willkommen. Und wir befinden uns nach wie vor in einer Predigtreihe über das Thema Jüngerschaft. Und wir haben da verschiedene Predigten schon gehört in den vergangenen Wochen. Ich möchte für heute und die nächsten zwei Sonntage ein wenig das noch weiter runter transformieren in unseren Alltag, in unsere Beziehungen hinein. Denn Jüngerschaft, das stelle ich heute nochmal ganz hoch, ist Beziehung. Das lebt man in Beziehung. Als ich 14 Jahre alt war und den Start hatte in meinem Leben mit Jesus, da hatte ich ein neues Hobby begonnen. Ich habe immer so auf meinen großen Bruder Uli geschaut, der war 7 Jahre älter und hat Gitarre gespielt in einer Band, Five of Millions, die waren da unterwegs damals, war eine ganz große Sache, eine große Nummer und ich wollte jetzt auch Gitarre spielen lernen. Und dann habe ich so eine alte, einfache, kleine Schrumm-Schrumm-Gitarre gefunden, die niemand wollte und habe meinen Bruder Uli gefragt, bitte zeig mir doch ein paar Griffe. Also er hat mir nicht viel Theorie erklärt, sondern einfach gezeigt, wo man die Finger draufsetzt, mit links und mit rechts, wie man den Rhythmus macht. Und so habe ich also angefangen, Gitarre zu spielen. Als ich lang genug die wesentlichen Grundtöne geübt und dann einigermaßen beherrscht habe, ging es weiter. Das war fließend. Im Alter zwischen 14 und 15 habe ich dann im Jugendkreis angefangen, wenn wir zusammenkamen, die Lieder zu begleiten. Hat mir sowas von Spaß gemacht. Also da habe ich richtig Leidenschaft entwickelt dafür und habe immer wieder neue Griffe dazu gelernt und schließlich habe ich sogar Fingerpicking eingeübt. Stellt euch das vor. Also nicht nur schrumm, 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 sondern so mit der rechten Hand auch nochmal so ein bisschen virtuoser zu spielen. Hat mir niemand wirklich gezeigt. Ich habe es einfach ausprobiert und dann habe ich mich ein Lied rangewagt von Siegfried Fietz. Die allerwenigsten werden diesen Namen noch kennen, aber in meiner Jugendzeit war das die große Nummer in der christlichen Musikszene, Siegfried Fietz und seine Lieder. Er hat Langspielplatten rausgebracht, ganz toll. Und eines dieser Lieder hat es mir besonders angetan. Das habe ich also fleißig geübt in meinem Zimmer zu Hause in Stuttgart und dann konnte ich in diesem Winter 15 auf 16 meinem Alter 15 auf 16 nicht auf eine Jugendfreizeit an Starnberger See, wie ich es gern gewollt hätte. Ich habe dann eine Alternative gewählt. Ich ging nach Nürnberg, da hat Jugend für Christus eine Wochenendfreizeit über Silvester gehabt. Und die hatten was ganz Großes gemacht. Die haben einen Abend gehabt, da war wie so ein Talentschuppen, ja? DSDS oder so ähnlich, ne? Und niemand hat mich vorgeschlagen, ich habe mich selber vorgeschlagen. Und wisst ihr, was ich gespielt habe? Wer von der Liebe singt, wer kennt es? Der kann vom Kreuz nicht schweigen. Ich will in Dankbarkeit vor Jesu Kreuz mich beugen, doch Jesu Kreuz verehren heißt es auf sich zu nehmen. Ich will der Niedrigkeit des Kreuzes mich nicht schämen. Hat das Lied 4 Strophen gehabt und ich habe das auf dieser Bühne gesungen. Mit meinen 15 Jahre und ein Jahr Gitarrenerfahrung. Da waren viel bessere Leute aus meiner Sicht jedenfalls unterwegs, aber irgendwie war es schon krass. Eine Zwischenstufe in meiner Entwicklung als Gitarrist. Wobei ich das Lied vom Text auch sehr gemocht habe und ist auch heute noch kraftvoll, was Siegfried Fietz da mit Johannes Jordan für Lieder geschrieben hat. Einfach ganz arg gut. Ja, als ich 16 Jahre alt war, also da habe ich gerade mal 2 Jahre Gitarrenerfahrung gehabt, fragte mich ein 10 Jahre älterer Mann aus meiner Heimatgemeinde in Stuttgart, der Martin Mast, ob ich ihn auf seinen Auftritten begleiten würde. Er hatte gerade eine Langspielplatte in München aufgenommen, Feiert Jesus oder ich weiß nicht mehr genau den Titel, und war damals unterwegs, gefragter Musiker, an Wochenenden in Kirchen, Gemeinden, in Gefängnissen und wo er auch immer unterwegs war, sogar auf der Straße. Und er hatte immer Playbacks dabei. Wisst ihr, das war damals mit Kassette. Ne? Da hat man die Musik auf Kassette gehabt, hat sie auf der Bühne in das Gerät reingesteckt, für jeden Titel eine einzelne Kassette, und hat dann auf den Startknopf gedrückt und dann hat das Mikrofon und dazu gesungen. Und dann hat er gesagt, das ist irgendwie doch ein wenig steril. Er hat gemerkt, ich habe da mit der Gitarre schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Joachim, würdest du mich nicht begleiten? Also haben wir geübt und ich habe ihn dann begleitet. War dann ein Jahr mit dem Martin unterwegs von Hamburg bis in die Steiermark. Und das hat meinen Horizont dermaßen erweitert, so unterwegs zu sein, um Musik für Jesus zu machen. Ich habe ja nicht gesungen, in aller Regel jedenfalls nicht. Aber wenigstens Gitarre gespielt. Dieses Jahr mit Martin hat mich auch stark geprägt. Als ich dann mich entschieden habe, aus meinem ersten Beruf Versicherungskaufmann auszusteigen, um nochmal zu studieren für 8 Semester, da wusste ich, dass dort an der Bibelschule Bergstraße Musikarbeit groß geschrieben wird. Und ich habe gleich zu Anfang gesagt, ich möchte unbedingt in so eine Musikgruppe rein. Und das durfte ich dann auch. Da war der Wes, der Ami und der Heinrich aus Kirgisien. Und wir drei haben das Männerteam gebildet, das A-Team hieß es damals. Und das hat so gezündet und gefunkt auf unseren Einsätzen, dass unser Musikdirektor gesagt hat, mit euch werde ich ins Studio gehen. Und wir haben eine Kassette aufgenommen. Boah, wer hätte das gedacht? Und da hatte ich, also der Wes, der konnte viel besser Gitarre und Banjo, und der Heinrich Gitarre und Bass. Ich habe halt einfach fröhlich meine Gitarre gehabt und habe gesungen. Und das hat so Freude gemacht. Das hat mich wieder weitergebracht in der Entwicklung, Gitarre zu spielen für Jesus. Und unser Musikdirektor hat gesagt, wir müssen unsere Arbeit hier in Deutschland, in den USA bekannt machen, dass die Gemeinden für Deutschland spenden. Und dann hat er uns mitgenommen für 3,5 Wochen an der Ostküste der USA, eine Tournee zu machen durch Gemeinden. Boah, ich dachte, meine Güte, was darf ich alles erleben, junger Spund? Habe da mit 14 irgendwie schrumm ein paar Griffe gelernt und jetzt darf ich durch die Ostküste reisen mit Freunden und für Jesus unterwegs sein. Da habe ich dann aber auch viel mitgesungen und muss einfach sagen, das Gitarrespielen, das Musikmachen für Jesus, das hat mein Leben und meine Arbeit als Pastor ganz stark nachhaltig geprägt bis heute. Ich weiß nicht, ob ich heute besser bin als früher, aber ich tue es immer noch mit der gleichen Leidenschaft. Und es hat angefangen mit dem, dass mein ältester Bruder bereit war, sich wenigstens ein bisschen Zeit zu nehmen und mir so die ersten Griffe beizubringen, wie das geht. Man braucht jemanden, der da weiter ist, wenn man was lernen möchte. Man braucht jemanden, der einen anleitet, der einem sagen kann, du, die Finger legst jetzt auf die Saiten an der Stelle und dann fängst an. Und dann findet eine Entwicklung statt. Und da gibt es immer wieder mal jemand, der dir wieder was beibringt, wo du wieder was abschaust, wo du denkst, wow, so wie der möchte ich es auch noch können. Und dann du übst du fleißig und bleibst einfach dran. Das ist Jüngerschaft. Du bist immer wieder in Beziehung mit Menschen, von denen du was lernen kannst, von denen du was lernen willst auch. Und dann ist kein Weg zu weit und dann nimmt man sich Zeit und wächst und entwickelt sich. Jüngerschaft hat immer mit Beziehung zu tun. Da gibt es immer eine Person, auf die ich schaue, wo ich sage, der folge ich nach, die hat's drauf, der hat's drauf und davon möchte ich lernen. Ob das nun Gesangsunterricht ist, ob das Gitarre ist, ob das irgendeine andere Fertigkeit ganz praktischer Natur ist oder auch geistlicher Natur, da gibt es immer jemand, wo ich sagen kann, da möchte ich mir eine Scheibe davon abschneiden. Ich möchte dem ähnlich werden. Ich richte mein Leben danach aus, ich richte meine Zeitplanung darauf ein, dass ich da weiterkomme. So wünscht sich der Roland vielleicht auch wieder Menschen, die in seine Kleingruppe kommen, um Rückentraining zu machen. Da ist er nämlich voll fit drin und kann uns was beibringen. Und wenn man das übt, dann geht es uns richtig gut. Zumindest ist das das Versprechen des Leiters. Aber das hängt ja mit dem zusammen, wie ich es als Jünger beherzige. Ne? Das ist ein tolles Konzept, was wir da haben seit Januar mit diesen Kleingruppen. Kann ich nur werben, da findet das ganz praktisch statt, Jüngerschaft in Beziehung. Ich möchte uns heute Morgen in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst auf eine Jüngerschaftsbeziehung hinweisen, die für uns viel Lehrreiches beinhaltet. In der Bibel finden wir oft solche Pärchen, ich sage es mal, ja, so Menschen, die zusammengefunden haben auf unterschiedlichste Art und Weise, wo einer von dem anderen lernen konnte sein Leben lang und geprägt wurde und sich entwickeln konnte und selbst für andere dann wieder ein Vorbild wurde. Denn das ist nur die eine Seite, dass wir uns an jemanden hängen, von dem wir lernen können. Die andere Seite ist immer die, dass wir selbst dann jemand sein können, jemand sein sollen, von dem andere wieder sagen, Mensch, der hat was gelernt. Wenn es bei dem geklappt hat, vielleicht klappt es auch bei mir, ich frage den mal, wie es geht. Du kannst auch für andere schon der Lehrer sein, mit dem, was du verstanden hast. Also worauf möchte ich hinaus? Es gibt zwei Personen, die uns, den meisten von uns wahrscheinlich wohl vertraut sind. Mose und Josua. Es gibt viele Berichte über die beiden in den Büchern Mose. Und was können wir heute von ihnen lernen? Es sind fünf Schritte, die ich mit euch gehen möchte. Fünf Bereiche, die ich hervorheben möchte. Da gibt es sicher noch mehr, aber das sind vielleicht die wesentlichen. Zum ersten Mal wird Josua im zweiten Buch Mose Kapitel 17 erwähnt. Da heißt es, dass Mose ihn beauftragt, Israel im Kampf gegen ein anderes Volk, gegen die Amalekiter anzuführen. Und Josua, das war der Sohn Nuns aus dem Stamm Ephraim, von den 12 Stämmen Israels, der Stamm Ephraim. Da war der Ursprung von Josua. Und er hat in diesem Stamm offensichtlich zu den führenden Männern gehört. Denn Mose hat ihn im Blick gehabt. Mose wusste um seine Fähigkeiten. Und er hat ihn eingesetzt, er hat ihn als Heerführer, als Drei-Sterne-General, wie auch immer, eingesetzt. Du führst jetzt den Kampf an. Such dir die geeigneten Männer aus, die Erfahrung haben im Kampf, und dann stell eine Schlachtordnung auf und führe den Kampf. Originaltext. Mose befahl Josua, wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Also wenn ich mal irgendwie müde und schlapp bin da vorne hier beim Predigen, holt mir bitte einen großen Stein. Einen schönen Sessel. Und dann haben sie sich rechts und links von ihm aufgestellt und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen, in einem Tag. Josua lernte hier eine erste wichtige Lektion von Mose. Jeder Kampf in der sichtbaren Welt, in dieser Dimension, die wir vor Augen haben, hat auch eine unsichtbare Dimension, die wir nicht sehen können. Und damit unser Tun im Sichtbaren Erfolg hat, muss zeitgleich etwas getan werden, das im nicht sichtbaren Bereich wirkt. Mose hält den Stab hoch und wird dabei unterstützt wer das alleine nicht schafft. Hans von Kehler sagte, es gibt da etwas, was wir als Kinder im Reich Gottes, als Männer und Frauen Gottes tun können, was in den unsichtbaren Bereich hineinwirkt. Tag für Tag, Stunde um Stunde und immer wieder. Und wenn wir alleine zu schwach sind, dann holen wir uns noch rechts und links einen dazu und machen uns eins und sagen, was Hans von Kehler mal ausgesprochen hat, das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Nochmal zum Mitschreiben. Das Gebet ersetzt keine Tat. Mose hat sich nicht auf den Stein gehockt mit Aaron und Hur und hat nur den Stab hochgehalten. Das hat das Heer der Amalekiter nicht aufgehalten. Es musste gekämpft werden. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Denn der Erfolg dieses Kampfes hing davon ab, ob Mose mit Aaron und Hur den Stab hochhielt. Ob er vor Gott stand oder saß für das Volk und für den Sieg. Ich glaube, dass während der Schlacht Josua vielleicht öfters mal rübergeschaut hat auf diesen Hügel, wo Mose stand. Hält er noch den Stab hoch? Vielleicht hat er es gemerkt, wie das Schlachtglück sich gewendet hat und war dankbar, dass Mose Unterstützung hatte. Und ich glaube, wir leben in unserem Alltag ganz ähnlich. Wir gehen durch den Tag zur Arbeit, leben in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in den Beziehungen, die wir eben haben, im Sichtbaren. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wir sind nicht nur in diesem sichtbaren Bereich, dass wir mit Kollegen zu tun haben, die möglicherweise schwierig sind, Arbeitsverhältnisse, die uns verunsichern, bleibt mein Arbeitsplatz sicher, ein Chef, der uns mal dazwischen grätscht, Nachbarn, die kein Verständnis haben für uns, was weiß ich. Wir leben in dieser sichtbaren Welt mit allen Höhen und Tiefen unseres Alltags. Und wir müssen verstehen, ähnlich wie Josua es verstehen musste, es ist nicht nur der sichtbare Bereich, wo wir uns auseinandersetzen, wo wir manchmal am Kämpfen sind, sondern erst recht auch der unsichtbare. Dass wir dieses Gebet brauchen für alles, womit wir im sichtbaren Bereich zu tun haben. Beten wir für unseren Chef, beten wir für unsere Kollegen, beten wir für unsere Firma, dass sie nicht pleite geht, sondern Arbeitsplätze erhalten kann. Beten wir für unsere Nachbarschaft, dass eine gute Atmosphäre herrscht und so weiter und so fort. Es hat großen Einfluss. Das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Und meine Frage heute an dich, auch an euch zu Hause, was lernt ihr für euch und euer Leben daraus? Gibt es einen Bereich, das sind ganz einfach zwei Bereiche, den du vernachlässigst? Dass du nur noch dich zurückziehst von allem und nur noch betest und dabei das Tun vernachlässigst? Oder bist du so diesseits gefangen, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass es vielleicht auch gut wäre zu beten? Was ist dein nächster Schritt? Wo ist es bei dir dran zu sagen, ich möchte hier von Mose lernen, so wie Josua von Mose gelernt hat? Das Gebet unersetzlich ist. Den zweiten Hinweis über diese Jüngerschaftsbeziehung finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 24. Dort geht Mose auf den Berg Gottes. Dort erlebt er die Herrlichkeit des Herrn, der zu Mose auf den Berg kommt. Und Josua darf ihn begleiten. Er bekommt einen Eindruck von der Heiligkeit Gottes und erlebt, wie der Herr zu Mose spricht und ihm Anweisungen gibt zum Bau der Stiftshütte. Faszinierende Kapitel im zweiten Buch Mose. Da heißt es, nachdem sie wieder hinabgestiegen waren, sagte der Herr zu Mose, komm noch einmal zu mir auf den Berg und bleib einige Zeit hier. Ich will dir zwei Steintafeln geben, auf denen meine Gebote stehen. Ich selbst habe das Gesetz aufgeschrieben, um Israel zu unterweisen. Mose und sein Diener Josua machten sich auf den Weg und Mose bestieg den Berg Gottes. Mose und sein Diener Josua. Das bringt zum Ausdruck, dass hier eine besondere Beziehung entstanden ist. Mose war nicht nur punktuell mal dabei, den Josua zu beauftragen, das Heer zu führen. Jetzt hat er ihn ganz nah bei sich an der Seite. Sein Diener, der ihm immer um ihn war, der ihn begleitet hat, der ihm über die Schulter schauen konnte, der Handreichungen getan hat, der vielleicht auch, gut zu wissen, Diener war. Er war nicht gleich der Chef. Er hat erstmal zugearbeitet, den Mose unterstützt. Eine ganz besondere Beziehung. So nah, wie Josua dem Mose hier kommen konnte, kommen durfte, kommen musste, so nah durfte kein anderer im Volk bei ihm sein. Es war eine besonders enge Beziehung. Und ich möchte dich mal fragen, gibt es für dich einen Menschen, den du mal so erlebt hast in deiner persönlichen Biografie, wo du zusammen sein konntest über eine gewisse Zeit wenigstens, wo ihr euch näher gekommen seid, weil ihr über Gott und die Welt diskutiert habt, weil ihr miteinander gelacht habt und geheult habt, weil ihr miteinander Gott besser verstehen wolltet, weil ihr auf dem Weg miteinander wart, weil du weißt, heute noch in deiner Erinnerung, von dem Menschen habe ich wirklich was lernen können. Ich möchte, wenn du das mit Ja beantworten kannst, dich nur beglückwünschen. Es ist gut. Es ist gut, so eine Jüngerschaftsbeziehung zu haben mit einem Menschen, von dem wir so lernen können. Und bei welcher Person würdest du das gerne tun, jetzt, heute, morgen? Wenn du sagst, Joachim, das finde ich richtig gut, so eine Beziehung. Ich finde es klasse, dass es andere hier in der Gemeinde gibt, die sowas schon mal erlebt haben, aber ich würde es auch mal gern haben. An wen würdest du dich wenden? Wer wären deine Vorbilder, wo du sagst, wenigstens für eine gewisse Zeit würde ich gern mal da über die Schulter schauen. Wie macht der das? Ich würde gern Fragen stellen, wie gehst du in deiner Ehe mit deiner Frau, mit deinem Mann um? Wie machst du das mit den Kindern, mit der Erziehung? Wie kommst du mit dem Geld klar am Ende des Monats? Am Ende des Geldes im Monat. Ich möchte von dir lernen, wie du lebst, wie du auch Entscheidungen triffst. Nicht nur zwischen Gut und Böse, sondern manchmal zwischen Gut und Gleichgut. Wie machst du das? Ich glaube, es ist so wichtig, zu wachsen. Wir haben unter uns, weiß ich, zumindest zwei Personen, die, wenn ich dieses Stichwort sage, vielleicht sich auch melden, die haben eine sogenannte Männerreise gemacht. Wollt ihr euch dazu bekennen? Also guckt euch mal um, drei Personen sogar. Darf ich euren Namen sagen, weil das ja gefilmt wird und im Internet zu sehen wird? Also es ist der Klaus, der Detlef und der Enrico, die haben eine Männerreise gemacht. Wenn ich sie jetzt nach vorne bitten würde und sie interviewen würde, was ich ja nicht tun werde, dann würden sie mir sagen, ja, das war eine richtig, richtig gute Zeit. Da war ich mit einer Gruppe Männer unterwegs, ich weiß nicht, ob wöchentlich oder monatlich, aber immer wieder, regelmäßig. Und wir haben gelernt, voreinander sehr offen zu sein. Da durfte man mich fragen. Da hat man mich herausgefordert, da hat man mich auch ertragen oder getragen. Ich habe richtig viel lernen können in diesem Jahr der Männerreise. Würdet ihr das bestätigen? Also alle drei nicken, das ist gut. Wollte nämlich dafür werben. Ne? Also es ist auch eine Kleingruppe, eine Möglichkeit, immer in Jüngerschaft, immer in Beziehung, wie Mose und Josua. Der dritte Hinweis über Josua findet sich in 2. Buch Mose, Kapitel 33. Es war so, dass Gott dem Mose ja eine Anweisung gegeben hatte, wie er dieses Zelt der Begegnung bauen sollte. Sehr detailliert. Und Künstler wurden beauftragt, um all das anzufertigen, was anzufertigen war. Und es war wunderschön. Und dieses Zelt der Begegnung, wo Gott dem Mose begegnen und mit ihm reden wollte, stand immer außerhalb des Lagers. Und da heißt es, dass wenn Mose zu diesem Zelt hineinging, während Gott mit Mose sprach, blieb die Wolkensäule, die das Volk Israel ja immer begleitet hat, vor dem Zelt stehen. Es war ein äußeres sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes. Und dann warfen sich alle Leute vor ihren Zelten nieder, weil sie gewusst haben, das ist ein heiliger Augenblick, jetzt redet Gott mit Mose über uns und wie es weitergeht. Und der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Wir nennen das heute Gebet. Der Mose hat Fragen gestellt, so Vater im Himmel, heute war es wieder schwierig, die haben wieder so gemeckert. kein Fleisch, kein Wasser und was weiß ich, was sie alles zu meckern hatten. Und Gott hat geantwortet, mach so und so, mach so und so. Triff diese Entscheidung. Er hat sich mit ihm abgesprochen. Und danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Ach, der war dabei. Der war die ganze Zeit dabei, während Gott so Auge in Auge quasi mit Mose geredet hat. Aha. Boah, wäre da auch mal gern dabei gewesen. Wir sind heute dabei. Nur zur Information. Der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, ist hier. Und er redet in dein Herz. Und der Josua, als er Mose fertig war und schon längst draußen war, hatte der nichts Besseres zu tun. Hat er Mose hat sicher noch Aufträge gehabt. Meine Herren, ich glaube, Josua hat die Prioritäten richtig gesetzt in seinem Leben. Als er gemerkt hat, was das bedeutet, die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Schönheit Gottes, seine Schöpferkraft. Er wollte einfach da bleiben. Er wollte einfach da bleiben. Er verließ das Zelt nicht einfach, weil es dringende Aufgaben gab. Er hat Prioritäten gesetzt. Es hat ihn überwältigt, vermute ich. Es hat ihn so sehr erfüllt, die Gegenwart Gottes. Ich glaube, es gibt keinen Ort im ganzen Universum, wo Gott nicht ist. Und trotzdem hat es Gott gefallen, in so einem Zelt seine Gegenwart sichtbar zu machen, seine Stimme hörbar zu machen. Und deine Gegenwart, deine Präsenz Gottes war da, wie sie nicht überall im Weltall in diesem Augenblick war, sondern jetzt. Josua wusste es. Hier will ich jetzt bleiben. Vielleicht ein bisschen wie im Neuen Testament, als Jesus mit den drei Jüngern auf den Berg der Verklärung ging. Die wussten ja nicht, dass die Verklärung kommt, aber dann war sie da und Petrus war der, der es in Worte gefasst hat. Herr, es ist so schön hier, lass uns Hütten bauen, hier bleiben wir. Boah, die Gegenwart Gottes. Wenn es spürbar wird, dass Gott sich hier lagert, dass Gott redet, dass Gott wirkt. Du brauchst nicht mal reden dazu. Er redet und du redest im Herz. Ich glaube, das sind Augenblicke, die besonders wertvoll sind in unserem Leben. Und wenn du merkst, da gibt es einen wie Mose, der regelmäßig in dieses Zelt der Begegnung geht. Ich möchte mal mitgehen, ich möchte mal Mäuschen sein, ich möchte mal einfach dabei sein. Wenn es Leute gibt in deinem Umfeld, wo du merkst, die sind geistlich irgendwie so richtig, richtig, also hip ist das falsche Wort dafür, aber die sind so richtig heiß dran an Gott. Ich möchte mal mit denen zusammen sein, wenn die mit Gott reden. Ich möchte einfach dabei sein. Ich muss ja nicht mal reden, aber ich möchte einfach nur da sein und diese Atmosphäre aufsaugen, die da ist. Kennst du das? Solche Augenblicke Hast du die schon erlebt? Willst du mehr davon? Wie viel Zeit nimmst du dir für die Begegnung mit Gott? Der vierte Hinweis zu Josua steht im vierten Buch Mose, Kapitel 13. Ist uns auch gut bekannt. Sie waren auf dem Weg in das verheißene Land und standen im Grunde genommen zu einem recht frühen Zeitpunkt ihrer Wanderung aus Ägypten schon vor den Grenzen nach Kanaan. Aber sie sind nicht einfach reinmarschiert. Mose hat 12 Kundschafter beauftragt, aus jedem Stamm einen. Und die gehörten alle zu den führenden Männern der Stämme. Diese Männer beauftragte Mose, das Land zu erkunden, unter anderem eben auch Hoshea, der Sohn von Nun, dem gab er bei der Gelegenheit gleich einen neuen Namen. Josua, der Herr ist Rettung. Darüber will ich heute nicht predigen, aber interessant zu wissen, er hat bei der Gelegenheit einen neuen Namen gekriegt mit dem Auftrag. Und dann sind sie rein in das verheißene Land. 12 Männer, vielleicht haben sie es gemacht wie die Indianer, sich immer gut versteckt gehalten, damit die Landesbewohner nicht merken, dass die gerade da sich umschauen, und haben entdeckt, dass alles stimmt, was Gott angekündigt hat über dieses Land, wo Milch und Honig fließt, wo die Früchte riesengroß sind, wo wirklich ein lohnenswertes, ein sicheres, ein schönes Leben zu führen wäre. Aber von diesen 12 Männern hat jeder auch gesehen, dass dort sehr wehrhafte Völker leben, in Städten befestigt, und dass da auch eine Menschenrasse ist, die ein bisschen größer ist wie die anderen. Riesen. Wir haben uns in ihren Augen wie Heuschrecken gesehen. Im Vergleich. Ohnmächtig. Wenn wir da reingehen, um das Land zu erobern, keine Chance. Die machen uns nieder in 0, nichts. Es waren nur Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn von Jephunne. Als die 10 anderen Kundschafter so negativ gesprochen haben, dass es keinen Sinn macht, reinzugehen nach Kanaan, da zerrissen Josua und Nun ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu: Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Boah, im Angesicht von scheinbar überlegenen Feinden sprechen die glaubensvollen Worte, die Männer, Josua und Kaleb. Der Herr ist auf eurer Seite. Niemand wird euch widerstehen können. Sie hatten dieselben Riesen gesehen, aber ihr Glaube an Gott war größer als diese Riesen. Und da ist in Josua offensichtlich als Diener von Mose, der ihn begleitet hat, auch in das Zelt der Begegnung hinein, der schon mal erlebt hat, wie Gott eine Schlacht gewendet hat zum Sieg für Israel, da ist ein Glaube gewachsen. In dieser Jüngerschaftsbeziehung ist ein Glaube gewachsen. Eine Gewissheit. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn Gott auf unserer Seite ist, dann kann uns niemand widerstehen. Und dann werden wir gehen. Und dann werden wir überwinden. Dann werden wir siegreich sein. Kennst du Gott schon so gut wie Josua, dass du auch im Angesicht von schwierigsten Umständen in deinem Leben fest auf Gott vertrauen kannst? Was sagen wir denn zu den Riesen, die es heute gibt? Corona, Krieg in der Ukraine, Inflationsrate, alles wird teurer. Was sagen wir denn als Gemeinde von Jesus Christus in dieser Welt? Betrifft uns ja mit. Oh, die Riesen sind so groß. Das Leben ist so schwer. Natürlich ist es schwer, aber ist unser Glaube an Gott größer als diese Schwierigkeiten? oder lassen wir uns davon runterziehen? Ich möchte wie Josua sein, der an dieser Stelle aufsteht und sagt, wir werden mit Gott einen Weg finden. Gott hat uns Verheißungen geschenkt, die auch jetzt noch gültig sind. Und wir werden da hindurchfinden. Der Herr ist auf unserer Seite. Bist du überzeugt, dass es heute für dich gilt? Dass der Herr auf deiner Seite ist? Auch auf der Seite unserer Gemeinde hier in der Rennfeldstraße. Gott ist auf unserer Seite, auch wenn wir uns vielleicht als kleine Gruppe empfinden in einer großen Stadt. Der Herr ist auf unserer Seite. Möchtest du auch so lernen wie Josua? Merken wir eine Dynamik in seinem Leben, wo immer mehr es zunimmt und Kraft gewinnt? Ein letzter Hinweis. Er steht nicht mehr in den Büchern Mose, sondern jetzt schon im Buch Josua, Kapitel 24. Josua war inzwischen 110 Jahre alt geworden in diesem Leben mit Gott. Er war zum Nachfolger von Mose herangereift und von Gott selbst eingesetzt worden. Er überquerte mit dem Volk Israel den Jordan und sie nahmen das verheißene Land tatsächlich ein. Josua hat so viel erlebt mit Gott auf dem Weg durch die Wüste. Er hat von Mose so viel lernen können. Und er kannte auch die menschlichen Schwächen im Volk Israel. Er wusste, wie viel Wankelmütigkeit da war. Je nach Umständen wurde schnell gemeckert anstatt geglaubt. Und er wusste, wie schnell sich der Wind hier dreht. Und dass der Zeitgeist, der sie umgibt, auch Einfluss geübt hat. Ob es die Götter in Ägypten waren, die Götter in Mesopotamien oder auch jetzt im Land Kanaan gab es ja noch andere Völker, die nicht alle verschwunden waren einfach, die andere Götter angebetet haben. Und Josua wusste, es ist immer wieder nötig, den Blick zu schärfen. Es ist immer wieder nötig, die eigene Entschiedenheit neu zu formulieren und neu ganz klar abzugrenzen, wo mache ich mit und wo nicht. Und so hat er in seinem hohen Alter das ganze Volk zusammengerufen und hat ihnen nochmal die Geschichte vor Augen gehalten, die Gott mit ihnen hat. Er forderte alle heraus, ihren Bund mit Gott zu erneuern und klare Position einzunehmen. Dient allein dem Herrn, lesen wir da in Josua Kapitel 24. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das Schöne war, dass das Volk an diesem Tag gesagt hat, ja, das wollen wir auch. Wir wissen dann aus der nachfolgenden Richterzeit, wie das ständig auf und ab ging und Gott seine liebe Mühe hatte mit seinem Volk und der Untreue. Wie Gott seinem Volk trotzdem treu geblieben ist durch die Jahrhunderte und Jahrtausende der Geschichte, wissen wir. Wie Gott auch uns treu bleibt, auch wenn wir manchmal untreu sind. Und doch ist es auch das Herz von Josua, das geprägt war von einer Lebensgemeinschaft mit Mose. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe zu sagen, ich gehöre Gott. Mein Leben lebe ich für ihn. Meine Zeit gehört ihm. Mein Besitz gehört ihm. Meine Beziehungen gehören ihm. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Jüngerschaft findet in Beziehung statt. Und wir merken, wie sich da was verändert hat und es kraftvoll ist und schön ist. Nicht ohne Kampf, nicht ohne Schwierigkeiten, aber mit Gott immer wieder ein Überwinden, ein Weitergehen auf das Ziel zu. Und heute Morgen ist ein Augenblick, wo du auch persönlich sagen kannst, ich treffe da auch neu die Entscheidung. Ich spreche für mich. Ich möchte auch für meine Familie sprechen. Wir wollen dem Herrn dienen. Und uns auf dem Weg dabei unterstützen, ermutigen, Begleitung geben, zuhören, mal mitweinen, aber auch mitfeiern. Durch alle Höhen und Tiefen durch. Lass mich beten. Vater im Himmel, ich bin so dankbar für die Menschen in meinem Leben, von denen ich lernen konnte. Und die mir geholfen haben, im Glauben wirklich zu wachsen. Danke, wo jeder von uns da Erfahrungen gemacht hat, die Mut gemacht haben. Und du siehst, wie wir auf dem Weg immer wieder solche Beziehungen brauchen. Und da hilf uns, dass wir immer wieder gute Vorbilder finden, mit denen wir Zeit verbringen können. Und dass wir selbst bereit sind, auch anderen diese Zeit zu schenken, die von uns lernen. Danke, dass du uns helfen möchtest. Hier volle Kanne, volle Kraft voraus unterwegs zu sein als Jünger und Jüngerinnen. Auf dem Weg mit dir. Danke, Herr, dass dieser Weg gut ist und sich lohnt.